Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Yes, dann starten wir jetzt hinein in die Predigt. Mein Name ist David, ich bin 29 Jahre jung, verheiratet, habe zwei süße Töchter. Sie sind süß, solange sie gut schlafen. was nicht so der Fall war die vorletzte Nacht, aber sie sind trotzdem super knuffig. Und ich freue mich, dass du... Sie sind knuffig. Ich freue mich, dass du da bist, weil ich glaube wirklich, ins Haus Gottes zu kommen und sich immer wieder auszusetzen, der Gemeinschaft der Gläubigen, also deinem Bruder und deiner Schwester neben dir, aber auch Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, ich glaube, es tut etwas in unseren Herzen. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir jede Woche kommen und uns verändern lassen von Jesus, wenn wir merken, wie er an unserem Herz arbeiten darf. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass du heute hier bist mit einem offenen Herzen und mit einem Herz voller Erwartung, dass Gott zu dir sprechen wird. Und heute ist Muttertag. Ich weiß nicht, darf ich mal kurz sehen, wer hat seiner Mama schon irgendwie angerufen oder so? Ein paar? Ich habe meine Mom schon angerufen heute Morgen auf dem Weg hierher, weil ich Panik hatte, dass ich es sonst vergesse. und es war wirklich, wirklich nice. Und ich will später auch noch ein bisschen mehr zum Muttertag sagen. Also keine Sorge, wir haben das nicht vergessen, sondern da kommt später noch ein bisschen was. Aber jetzt wollen wir erstmal reingehen in die Predigt und die heißt Der Verwalter. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit Christen so überall auf der Welt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, kennst du das, wenn du irgendwie anfängst, irgendwas zu suchen und du kommst ganz woanders dann nachher raus? So ging es mir. Ich habe irgendwie so ein bisschen geguckt und dann habe ich gelesen über die Hausgemeinde in China. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder ob du eine Ahnung hast, wie viele Christen es in China gibt, aber man schätzt, dass es zwischen 80 und 120 Millionen Christen gibt in China. Und zwei Drittel davon sind nicht Teil der offiziell anerkannten großen beiden Kirchen oder großen drei, ich weiß nicht, ich glaube die orthodoxe, evangelische und katholische Kirche sind irgendwie anerkannt, sondern sie sind in so Hausgemeinden organisiert. Und das sind mehr Menschen, die in diesen Hausgemeinden am Start sind, als Leute Mitglied in der kommunistischen Parteien in China sind. Das ist krass, oder? Man denkt ja, da ist wahrscheinlich jeder drin, aber tatsächlich gibt es mehr Christen in diesen Hausgemeinden als Mitglieder in der kommunistischen Partei. Und ich habe gelesen von so Statistiken, dass man davon ausgeht, dass bis 2030 sich die Anzahl der Christen verdoppeln wird. Und das ist absolut krass und ich liebe das total zu sehen. Und dann habe ich versucht rauszufinden, hey, wie finanzieren die sich eigentlich, wie klappt das eigentlich? Und ich habe Berichte gelesen von ganz vielen Gemeinden, die sagen, hey, unsere Leute, die sind so großzügig, die geben so viel rein, obwohl die teilweise gar nicht so viel haben, dass wir ein richtig gutes Netzwerk bauen können und die Kirche wirklich vorankommt in China. Und mich hat das total bewegt, weil weißt du, wenn du dein Leben in China Jesus gibst, dann ist das richtig teuer. Das hat einen richtig hohen Preis. Da wirst du vielleicht ausgestoßen aus deiner Familie. Du verlierst vielleicht sogar deinen Job. Und es kann sogar sein, da gibt es so, der Staat, der überwacht so ganz viel. Und es kann sein, dass du in Zukunft kein Haus mehr kaufen kannst. Oder dass deine Chancen schlechter werden, irgendwie einen Job zu bekommen. Also wenn du dich für Jesus entscheidest in China, das ist teuer. Das ist richtig teuer. Und ich glaube, für sie ist es dann auch mit ihren Finanzen noch reinzugehen, ist einfach so, okay, das hat mich eh schon alles gekostet. Jetzt mein Geld? Auch egal. So mehr oder weniger. Während es bei uns in Deutschland so ist, wenn du dich für Jesus entscheidest, kostet es dich erstmal nichts. Du wirst nicht ausgestoßen aus deiner Familie, die meisten zumindest nicht. Du verlierst wahrscheinlich auch nicht deinen Job. Und wahrscheinlich kannst du auch weiterhin ein Haus kaufen, wenn du es dir leisten kannst. Um theologisch korrekt zu bleiben, sowohl dort als auch hier, es kostet uns alles. Es kostet uns unser Leben, aber ich meine die Auswirkungen, die es mit sich bringt. Sein Leben Jesus zu geben, kostet dich, dass Unvergebenheit nicht mehr in deinem Leben eine Existenzberechtigung hat. Es kostet dich, dass Nächstenliebe ein Lebensstil ist, egal wie krass der andere drauf ist. Und es kostet dich, dass du sagst, hey, ich bin bereit, Gott auf den Thron zu setzen in jedem Bereich meines Lebens, auch in meinen Finanzen. Pastor Joachim hat letzte Woche gesprochen über den Zehnten, die Erstlingsfrucht, die ersten 10%, die wir Gott geben sollen. Und wisst ihr, ich glaube, viele von uns, wir sind wie so ein Flummi, der immer wieder gegen diese Wand des finanziellen Durchbruchs dagegen bounced, weil es für uns so schwer ist, den Zehnten zu geben, weil es ist das erste Mal, wo wir merken, oh, Jesus nachzufolgen ist ja gar nicht kostenlos. Das kostet mich ja was. Da ist ja vielleicht sogar etwas, wovon ich jetzt weniger habe. Den Zehnten zu geben, ist Jüngerschaft, es ist Nachfolge Jesus. Und es ist für viele von uns die Realisation, ja, Jesus liebt uns, er ist für uns gestorben und seine Gnade, sie ist kostenlos. Aber die Nachfolge, sie hat einen Preis. Und ein Teil dieses Preises ist, Gott auch zu ehren mit unseren Finanzen. Und ich will noch eine Sache dazu ergänzen zu diesem Zehnten. Du gibst den Zehnten nicht der Kirche, du gibst ihn Gott. Der Zehnte gehört Gott. Aber Gott hat ein Werkzeug, wie er sein Reich baut. Und das ist die Kirche. Und indem du Gott den Zehnten gibst, gibst du ihn hinein in die Kirche. Und das ist das Werkzeug, was Gott hat, um sein Reich zu bauen auf dieser Welt. Der Zehnte gehört Gott, aber wir investieren ihn hinein in das Haus Gottes. Und wenn du dazu noch mal ein bisschen tiefer eintauchen willst, ein bisschen mehr wissen willst, dann hör dir die Predigt von letzter Woche an, von Pastor Joachim, die war fantastisch. Da kannst du alles weiter, was dich beschäftigt mit dem Thema Zehnten, noch mal erfahren. Wenn du Fragen hast, komm da gerne auch auf ihn oder auf mich zu. Aber er hat darüber gesprochen, dass der Zehnte der Startpunkt ist. Und heute möchte ich praktisch darauf aufsetzen. Wenn das der Startpunkt ist, wie geht's denn dann weiter? Und ich habe euch eine Frage mitgebracht zum Anfang, die mich irgendwie die Woche beschäftigt hat. Und die Frage ist die, habe ich eine Garantie, dass wenn ich meinen Zehnten gebe, dass ich dann geistlichen Durchbruch erlebe? Habe ich eine Garantie, dass wenn ich meinen Zehnten gebe, dass ich dann geistlichen Durchbruch erlebe? Ich weiß nicht, wie du es beantworten würdest. Meine Antwort wäre nein. Jetzt wunderst du dich vielleicht, du dachtest, ja, er sagt sicher ja. Wir haben doch die letzte Woche die ganze Zeit über den Zehnten gesprochen. Aber ich glaube, wenn du deinen Zehnten gibst ins Haus Gottes und dann am nächsten Tag dein ganzes Geld nimmst und dir damit Lottoscheine kaufst oder du gehst in die Spielothek und du setzt alles auf Rot, dann bedeutet das nicht, dass du jetzt einen finanziellen Durchbruch erlebst, nur weil du deinen Zehnten gegeben hast, oder? Oder dass du einen Durchbruch generell in deinem Leben erlebst. Ich glaube, der Zehnte ist der Anfang. Und was ich so cool finde, Gott sagt, beim Zehnten dürfen wir ihn testen. Gott ist ein allmächtiger Gott. Und nirgends im Wort Gottes sagt Gott irgendwo, dass wir ihn testen dürfen. Er sagt immer, hey, nee, ihr dürft mich nicht testen. Aber beim Zehnten sagt er, hey, da dürft ihr mich testen, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne über deinem Leben. Wir brauchen also den Zehnten als Basis und dann brauchen wir Weisheit für die anderen 90%, oder? Wer hat Bock auf ein bisschen Weisheit heute Morgen? Darf ich mal sehen? Come on. Weil unser Job ist es, ein guter Verwalter zu sein für die 90%, die noch da sind. Und da wollen wir heute ein bisschen reinschauen. Darf ich mal sehen, wer von euch backt gerne? Gibt es hier ein paar Bäcker? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich backe auch manchmal gerne. Und meistens nicht so viel, so Woche für Woche, sondern eher so die fancy Sachen. Die mache ich echt gerne. So habe ich zum Beispiel schon auch, wie Mel, wahrscheinlich auf einem anderen Niveau, aber schon mehrere Hochzeitstorten gebacken. Ja, no way, ja. Und eine Story, die mir wieder so eingefallen ist, vor einigen Jahren, da haben Freunde von mir geheiratet und ich wusste, die Braut, die wünscht sich voll eine Hochzeitstorte. Sie hat da schon immer wieder von erzählt gehabt, über die Zeit davor. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was habt ihr denn dann für eine Hochzeitstorte? Und sie war so, ey, wir mussten unser Budget halten und Hochzeitstorte war einfach nicht drin, war zu teuer. Und dann aus einem Impuls heraus habe ich gesagt, hey, ich kann euch gerne eine Hochzeitstorte backen. Gar kein Problem, was stellst du dir denn vor? Naja, also ich habe immer geträumt von so dreistöckig und dann alles mit so weißem Fondant, dass diese Zuckergussmatte, die Masse, die man da so drum macht, sowas fände ich schon richtig cool. Und dann war ich so, na klar, gar kein Problem, ich back dir so einen Kuchen, no worries. Und so habe ich mich einen ganzen Tag lang hingestellt, Böden gebacken, Cremes gemacht und alle von diesen drei Stockwerken fertig gemacht. Bin dann ins Bett und am nächsten Tag war noch so eine anderthalb Stunden Autofahrt vor uns zur Hochzeit. Und ich dachte mir, gut, ich baue die Torte noch nicht zusammen, weil die kippt mir noch im Auto irgendwie um und dann haben wir das Malheur. Also habe ich alle drei Teile einzeln gelagert gehabt und dann war der Moment der Abreise und da war so eine weiß gefließte Treppe. Und ich habe erstmal alle dort abgestellt und dann einzeln ins Auto geladen. Und als ich den mittleren Teil im Auto verladen habe, höre ich, oh nein! Und dann ist jemand die Treppe runtergekommen. Und weil die Torte weiß war und der Boden war weiß, zack, dagegen getreten. Und so ist die Torte 4 Stufen nach unten geflogen und war nur noch zur Hälfte da. Und dann musste ich mit meinen ganzen Backskills, die ich habe, aus dem Restfondant, den ich noch über hatte, irgendwie das wieder zusammenschustern. Aber es war natürlich auch der oberste Teil, den jeder sieht. Naja, ich habe da noch so Figuren drauf gemacht und so. Und die Braut war im Nachhinein happy. Torte war lecker. Wieso erzähle ich dir diese Geschichte? Weil eine Torte besteht aus verschiedenen Zutaten, oder? Ich habe da nicht nur Mehl reingemacht, irgendwie umgerührt und dann gehofft, dass es eine Torte wird, sondern ich habe noch Eier dazu gemacht, Zucker, ich weiß gar nicht was noch alles. Und schlussendlich war eine richtig nice Torte daraus geworden. Und heute möchte ich mir 3 Zutaten mit euch anschauen, wenn du so willst, die neben dem 10., das ist ja das Fundament, einen guten finanziellen Kuchen quasi ergeben, dass wir finanziell gut aufgestellt sind und Durchbruch in unserem Leben erleben. Und die erste Zutat, also quasi die 2., 10. ist ja der erste, aber dann danach ist Säen. Die 2. Zutat ist das Säen. Ganz basic zusammengefasst ist es so, deine Ernte ist das Resultat von dem, was du säst. Ich gehe gleich noch ein bisschen mehr darauf ein, aber deine Ernte ist das Resultat von dem, was du säst. Die 3. Zutat ist Sparen. Wir möchten etwas hinterlassen, ein Erbe, ein Vermächtnis an die nächste Generation. Wie cool ist das, wenn Leute sich noch an dich erinnern, wenn du schon gar nicht mehr hier auf der Erde bist, oder? Jeder von uns, er möchte doch etwas hinterlassen. Und die 4. und die 4. Zutat, über die ich gleich sprechen will, ist Ausgeben. Wir alle lieben Ausgeben, oder? Da sind wir Weltmeister drin. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir in einem guten Maß und auf eine gute Art und Weise ausgeben. Und wir finden all diese Prinzipien in der Bibel und ich glaube, es ist eine richtig powervolle Mischung, die uns sehr praktisch helfen kann. Deswegen, wir brauchen ein Verständnis über den 10. und dann brauchen wir ein Verständnis über diese anderen 3 Dinge, die ich gerade gesagt habe. Und ich will reinstarten in den ersten Punkt, säen, eine Ernte ermöglichen. Ihr seht es schon da. Und ich will eine Bibelstelle vorlesen und aufgreifen von letzter Woche aus Maleachi 3. Und da steht, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, denn ich werde mich, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem 10. und den Abgaben. Ihr habt mich beraubt mit dem 10. Das war letzte Woche. Aber da steht ja noch etwas mit den Abgaben oder mit dem Hebeopfer. Das ist ein Opfer, was explizit über den 10. hinaus noch damals da war für den Priester. Und wir müssen verstehen, den 10. zu geben ist nicht zu säen. Den 10. zu geben ist etwas zurückzugeben von dem, was Gott dir gegeben hat. Es ist gehorsam, umzugehen mit den Finanzen, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus zu geben, das nennt sich säen. Und das ist kein Prinzip, was wir nur im Alten Testament sehen, sondern durchaus auch im Neuen Testament. Es gibt diese eine Situation, da ist die Gemeinde in Jerusalem, sie hat eine schwierige Phase und finanziell stehen sie schlecht da. Und Paulus, er schreibt verschiedene Briefe an verschiedene andere Gemeinden und er fordert sie auf, hey, zusätzlich zum 10., ihr lieben Korinther, legt doch noch etwas zusammen jede Woche und gebt es an die Kirche in Jerusalem, weil sie brauchen es. Sät in diese Kirche hinein. Und vor einigen Wochen, ihr wisst ja, ich bin hier von Mainz hier nach Berlin umgezogen, so rum, da waren wir so beim Packen und ich merke, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Und ich denke mir so, oh nee, jetzt nicht während dem Packen, ich bin gerade fokussiert, wir haben noch viel zu tun. Aber ich merke, wie es mich den ganzen Tag nicht loslässt und wie er mich herausfordert, etwas zu säen und etwas zu verschenken, was eigentlich für Salome und mich auch noch sehr gut gewesen wäre zu haben. Und ich habe den ganzen Tag so hin und her und gekämpft und dann bin ich am Nachmittag oder am nächsten Tag zu meiner Frau und habe gesagt, so, hey, ich glaube, Gott fordert mich heraus, etwas zu säen in das Leben von einer anderen Familie und ich glaube, wir sollten das und das geben. Und das ist nicht der 10., sondern das ist eine Saat, die wir säen in diese Familie hinein. Und vor einigen Tagen kam jemand aus dieser Kirche auf mich zu und der hat gesagt so, hey, ich habe auf Herz bekommen, dir einmalig einen Betrag zur Verfügung zu stellen und ich möchte etwas investieren in euer Leben als Familie. Und ich war total begeistert, nicht wegen dem Betrag, sondern weil ich gecheckt habe, hey, hier hat jemand verstanden, dass es ein göttliches Prinzip ist, zu säen, den Zehnten zu geben und zu säen. In Genesis lesen wir, dass durch die Sünde von Adam und Eva, ganz am Anfang lesen wir das, dass der Boden verflucht ist. Und dann lesen wir ein bisschen später, genau bei Noah, lesen wir diese Bibelstelle. Und da steht, dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen Reihen und allen von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Gott wusste, dass unsere Gedanken und unser Herz böse ist, aber trotzdem hebt er diesen Fluch hier auf, er resettet diesen Fluch und er stellt ein Gesetz hin. Und das ist der nächste Vers, Vers 22. Und da steht, solange die Erde besteht, sagt Gott, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dieser Satz, er wirkt so basic und du denkst dir so, okay, ja, ist mir auch klar, jetzt wird Frühling, jetzt wird Sommer, jetzt wird wieder Winter, alles klar. Aber ich will dir eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, du kannst das nicht kontrollieren. Egal wie sehr du dich auf den Kopf stellst, es wird heute Abend dunkel werden und Nacht werden. Egal was du unternimmst, irgendwann wird es wieder kalt werden, so wie diesen Winter schon in Berlin sehr, sehr kalt war. Und es wird dann auch irgendwann wieder ein Sommer kommen. Du kannst nichts dagegen tun. Eine Sache kannst du kontrollieren hier in diesem Ding, was du säst. Du kannst kontrollieren, was du säst. Und das hat so zu mir gesprochen, weil wir haben über so viel keine Kontrolle, aber du hast Kontrolle über deine Saat. Es klingt vielleicht banal, aber ich glaube, wenn wir wirklich danach leben würden, würde das einen krassen Unterschied in unserem Leben machen. Und beim Thema Geld, vor allem Geld in der Kirche, gibt es in alle Richtungen ganz viel Diskussion. Wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 12 Meinungen. Aber eine Sache, auf die wir uns vielleicht auf jeden Fall einigen könnten, wäre doch, ohne Saat keine Ernte. Das ist ein biblisches Prinzip und es gilt auch nicht nur finanziell, sondern es ist wie die Schwerkraft. Es ist etwas, was Gott gesetzt hat in unser Leben. Galater 6, Vers 7, Neues Testament, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich will dir diesen Vers mal paraphrasieren in meinen eigenen Worten, damit du noch mehr vielleicht nehmen kannst, was da steht. Da steht, wenn dein Leben nicht so aussieht, wie du es dir vorstellst, dann bitte hör auf, deine Umstände dafür verantwortlich zu machen. Bitte hör auf, den Staat oder die schlechte Wirtschaftslage oder deine Eltern oder deine Herkunft verantwortlich zu machen, sondern schau an, was du sähst. Schau an, was du sähst. Wir können den Output unseres Lebens beeinflussen, indem wir den Samen säen für die Ernte, die wir sehen wollen. Und ich habe noch eine zweite Bibelstelle dazu und die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, in Vers 6. Und da steht, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Das gilt für alle Bereiche in unserem Leben. Manche sagen, ich habe ja viel mit jungen Erwachsenen und so gearbeitet und dann höre ich manchmal so, ich gebe jetzt meinen Zehnten, ich bin ein guter Christ, wieso bin ich noch nicht auf der Arbeit befördert worden? Was ist denn da los? Und dann frage ich so, bist du der Erste, der auf der Arbeit ist? Bist du der Letzte, der geht? Arbeitest du effektiv? Gibst du dein Bestes? Bildest du dich weiter? Wenn du auf der Arbeit eine Ernte einbringen willst, musst du auch auf der Arbeit säen. So ist das Prinzip. Das Gleiche gilt, wenn du in 10 Jahren noch gesund sein willst, dann schau dir doch an, was du jetzt in deine Gesundheit säst. Manchmal denken wir so, ja, aber ich bin doch Christ, Gott wird sich schon kümmern. Ich kann jeden Tag Burger essen und Pommes und Cola trinken den ganzen Tag und ich werde dünn bleiben, weil Gott hat ja was mit mir vor, er hat doch einen Auftrag für mich. Ja, er hat einen Auftrag für dich, aber er sagt auch, du erntest, was du säst. Wenn du Gesundheit ernten willst, wie wär's, wenn du damit anfängst, jetzt das auch zu säen? Paulus sagt, jede Ernte braucht Samen, die gesät werden. Deswegen zwei ganz kurze Gedanken zu diesem Thema Samen und dann springen wir auch zum nächsten Punkt. Mein erster Gedanke dazu ist, Samen produzieren nach ihrer Art. Manchmal erwarten wir, dass wir eine Sache aussäen und was ganz anderes ernten. Stell dir mal vor, ein Bauer sät Mais aus und hofft dann, dass es Brokkoli wird. Er denkt sich so, komm bitte, Brokkoli. Nein, wenn er Mais aussät, dann erwartet er auch Mais zu ernten. Wir können keine tolle Ehe ernten, wenn wir nicht in unseren Ehepartner säen. Wir können auch nicht Einheit ernten, wenn wir Zwietracht säen. Wir können keinen nachhaltigen Erfolg ernten, wenn wir Kompromiss säen. Und wir können auch keinen finanziellen Durchbruch ernten, wenn wir nicht finanzielle Samen säen. Wieso? Weil Samen immer das produzieren, was sie selbst sind. Sie können nicht etwas anderes produzieren. Mein zweiter Gedanke dazu ist, uneingepflanzte Samen produzieren keine Ernte. Prediger 11, wer immer auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Du kannst noch so viele Samen in deiner Hand halten. Solange du sie nicht einpflanzt, solange der Same nicht in den Boden fällt und stirbt, wird er keine Frucht bringen. Samen alleine nützen dir nichts. Nur Samen, die gesät werden, können multiplizieren. Ernte braucht es, dass wir nicht nur Samen haben, sondern dass wir sie säen. Deswegen lasst uns aufhören zu warten. Hey, ich sähe, wenn ich die nächste Gehaltserhöhung habe. Ich sähe, wenn ich das und das mir als Base alles erwirtschaftet habe. Dann fange ich an zu säen. Nein, fang jetzt an zu säen. Und viele von uns, wir kennen das Prinzip des Zehnten. Wir haben darüber gesprochen. Jetzt kennen wir auch das Prinzip zu säen. Aber es gibt noch eine dritte Zutat, in die ich euch mit nehmen will, und das ist zu sparen. Und ich meine nicht das schwäbische Sparen, das irgendwie sagt, okay, Januar bis Juni, ich spare jetzt, um dann im Juli in Urlaub zu fahren. Das ist Budgetieren und das ist wirklich gut, wenn du das machst. Das ist nicht das Sparen, was ich meine, sondern ich meine Sparen, was ein Erbe generiert für deine Kinder und sogar für deine Enkelkinder. Sprüche 13, Vers 22 steht folgendes. Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Das ist ganz schön krass, oder? Ich finde den Vers so powerful, weil er ermutigt mich zu sparen und etwas zu hinterlassen für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Und überall, wenn wir durch die Stadt laufen, schreit uns alles an. Hey, kauf das, du brauchst das, aber am besten sofort. Ich war gestern im Ikea und die wissen wirklich alles, was du brauchst. Die sind sogar so krass, ich wusste das gar nicht. Meine Frau hat mir das erst erklärt. Wenn du in die App reingehst, bekommst du Punkte. Nur wenn du reingehst, hatte ich nicht gewusst. Wenn du dann noch eine Merkliste erstellst, bekommst du wieder Punkte. Die wissen genau, wie sie dich kriegen, damit du etwas kaufst und nicht sparst und investierst in die nächste Generation. Und wir können so leicht in diese Falle tappen, in diese gedankliche Falle tappen, dass wir nichts haben, um ein Erbe oder ein Vermächtnis zu hinterlassen. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und du denkst dir so, okay, der Punkt ist für meinen Nachbar. Ich habe nichts, was ich als Erbe meinen Kindern und meinen Enkelkindern hinterlassen könnte. Und ganz ehrlich, wenn du nicht heute anfängst, von dem, was dir heute zur Verfügung steht, etwas zur Seite zu legen für die nächste Generation, ja, dann wirst du nichts haben, was du als Vermächtnis, als Erbe weitergeben kannst. Deswegen will ich dich ermutigen, heute damit anzufangen, zu sagen, hey, ich will den Zehnten geben, ich will säen, aber ich will auch sparen. Und zwar nicht einfach, um mir dann irgendwas leisten zu können, sondern sparen für die nächste Generation. Salim und ich haben das angefangen, als unsere Kinder geboren wurden, dass wir für beide ein Konto haben, wo wir monatlich etwas einzahlen von unserem Haushaltseinkommen, weil wir sagen, hey, wir wollen, dass ihr, wenn ihr erwachsen seid, dass ihr merkt, wir haben etwas für euch angespart. Und vielleicht denkst du so, ja, aber es ist ja nur, ich habe nur so wenig. Dann will ich dir ein Faktor, der dich ermutigen kann, mitgeben. Und das ist der Faktor Zeit. Auch wenn du etwas Kleines sparst, aber über einen langen Zeitraum, dann wird es sich multiplizieren und es wird irgendwann ein großer Segen dabei rumkommen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Josefspfennig kennst. Ich will sie dir erzählen. Josef, der Vater von Jesus, stell dir vor, Jesus ist geboren im Stall und Josef preist Gott und sagt, yes, Halleluja. Und er nimmt den einen Cent, den er noch in der Tasche hat, und er geht auf die Sparkasse in Bethlehem und er legt diesen Cent an auf den Namen von Jesus und er sagt, hey, ich möchte diesen Cent anlegen. Und jetzt schauen wir mal über die letzten 2000 Jahre, vielleicht zu 5% Wachstum im Jahr, wenn wir das anschauen. Was denkst du, wie viel dieser Cent wert wäre, wenn einer der Nachkommen, vielleicht du, vielleicht ich, heute nach Bethlehem fahren würden und zur Sparkasse sagen würden, hey, was ist eigentlich auf dem Konto, was der Josef damals angelegt hat? Ich würde das jetzt gern einmal auslösen. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was das ist, aber es ist eine Kugel voller Silber, die die Masse und das Volumen der Erde hat. Das ist schon ganz schön krass, oder? 23 Billionen davon. Kannst du dir das vorstellen? Das ist insane. Diese Zahl, ich habe die mir aufgeschrieben, die ist so breit wie mein Bildschirm. 23 und dann 10 hoch 39, also 39 Stellen danach. Das ist der Zinseszinseffekt. Das ist, wenn wir heute mit einem kleinen Betrag anfangen zu sparen für die nächste Generation. Stell dir mal vor, wie anders dein Leben hätte aussehen können, wenn deine Eltern und Großeltern das verstanden hätten. Und du mit 30, mit 35 schon anfangen kannst, eine finanzielle Segen, eine finanzielle Lösung zu sein für deinen Bruder, für deine Schwester, für deine Mitmenschen um dich herum. Das wäre ganz schön krass, oder? Bei der dritten Zutat, dem Sparen, geht es also nicht darum zu sparen für deinen Urlaub, sondern es geht darum zu sparen für die nächste Generation. Und hier möchte ich noch einen kleinen Einschub machen und über das Thema Schulden sprechen. Wenn du Schulden hast, die über einen Kredit für dein Haus hinausgehen, vielleicht Konsumerschulden, du hast dir Sachen gekauft, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, dann will ich dich ermutigen, diesen Sparteil zu nehmen und als erstes deine Schulden abzubezahlen. Weil weißt du, Gott ist nicht prinzipiell gegen Schulden, aber Gott ist gegen alles, was sich versucht, auf den Thron deines Lebens zu setzen. Und Schulden sind extrem powerful, dich zu knechten. Wir lesen in Sprüche 22, Vers 7, ein Reicher herrscht über Arme und wer sich etwas borgt, wird zum Sklave dessen, der es ihm leiht. Das ist ganz schön krass, oder? Das ist eine starke Message, die da drin steckt. Und wir sollten so schnell es geht aus den Schulden rauskommen. Und wenn du merkst, dass sich diese Schulden gefangen halten, dass sie deine Gedanken bestimmen, dass du das nicht schaffst, alleine da rauszukommen, hey, bitte komm auf mich zu. Ich würde dir so gerne helfen. Wir machen einen Plan, wir schauen, wie du da rauskommst. Aber Schulden sind so powerful. Und es ist wirklich etwas, wo wir Gottes Weisheit brauchen, um da wieder rauszukommen. Deswegen hab da keine Scham, sondern geh diesen Step und lass uns schauen, dass wir alle schuldenfrei werden, oder? Schuldenfrei ist gut. Alright, seid ihr noch da? Come on. Dritter Punkt, letzter Punkt. Wir haben es fast geschafft. Das ist da, wo es spaßig wird. Ihr habt den schwierigen Teil quasi geschafft. Jetzt geht's ums Ausgeben. Wer gibt gerne Geld aus? Jawohl. Alle Gen Zs. Ja! Deswegen lasst uns darüber sprechen, weil viele von uns lieben es, Geld auszugeben, beziehungsweise uns fällt es sehr, sehr leicht, Geld auszugeben. Du denkst dir so, oh, wo ist denn mein Gehalt schon wieder hin für diesen Monat? Es ist doch noch erst der 10. Und ich will dir sagen, wenn du eine finanziell stabile Zukunft bauen willst, wenn du das Prinzip des 10. ernsthaft leben willst, wenn du das Prinzip des Säens ernsthaft leben willst, wenn du das Prinzip des Sparens ernsthaft leben willst, dann musst du auf der Ausgabenseite deine Finanzen anschauen. Weil das ist der Bereich, wo du Dinge vielleicht verändern kannst, um dir diese anderen Dinge zu ermöglichen. Wir müssen lernen, unsere Ausgaben einzuschränken, um im Rahmen unserer Möglichkeiten zu bleiben, um diese göttlichen Prinzipien anwenden zu können. Weil mir ist klar, dass wenn du bis jetzt nicht gespart und nicht gesät und nicht dein Zehnten gegeben hast, jetzt heute hinzustellen und dich zu entscheiden, das alles morgen zu machen, das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd, dazu später aber noch mehr. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir gut umgehen mit unseren Ausgaben, aber dass wir auch verstehen, es ist die vierte Zutat, nicht die erste. Es ist die vierte Zutat. Deswegen drei kurze Tipps, wie du deine Ausgaben gut im Griff halten kannst. Das erste ist, umarme die Entscheidung, innerhalb deiner finanziellen Möglichkeiten zu haushalten. Manchmal haben wir ja gar keinen Bock darauf. Wir müssen es umarmen, zu sagen, ja, ich will das tun, um diese göttlichen Prinzipien anwenden zu können, bin ich bereit, diese Entscheidung zu umarmen. Ich kämpfe nicht die ganze Zeit dagegen an, sondern ich umarme sie. Das zweite Ding ist, finde einen Weg, dein Einkommen zu steigern. Du kannst auf der einen Seite deine Ausgaben verkleinern oder deine Einnahmen steigern oder beides. Vielleicht kannst du dich weiterbilden auf der Arbeit und du merkst, dann kannst du eine neue Position einnehmen, wo du ein bisschen mehr Geld verdienst. Oder du merkst, eigentlich habe ich voll viel Zeit, wo ich immer nur auf Instagram hänge und so viel kriege ich da gar nicht mit. Wie wär's, wenn du die Zeit einfach nutzt und einen Nebenjob machst? Ich habe während meines Studiums durchgehend gearbeitet, immer mindestens 20 Stunden oder maximal auch, weil mehr darfst du nicht arbeiten, 20 Stunden und verschiedene Jobs, wirklich Sachen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Aber ich bin aus dem Studium rausgegangen und ich hatte einen guten Amount angespart in dieser Zeit, wo sonst Leute Schulden haben oder BAföG zurückzahlen müssen oder was auch immer. Und wenn du das musst, alles easy. Aber ich denke, da ist Potenzial in dir, was es gilt, einzusetzen. Und der dritte kleine Tipp, und ich glaube, der macht wirklich einen Unterschied, ist, suche dir eine Rechenschaftsperson. Wieso alleine kämpfen? Wieso? Ich glaube, es ist so powerful beim Thema Finanzen. Ich weiß, es ist rough und wir wollen nicht so transparent darin sein, aber dir eine Person zu suchen, der du wirklich vertraust, die schon finanziellen Durchbruch erlebt hat, die schon einen Schritt weiter ist als du und zu sagen so, hey, bei jeder größeren finanziellen Entscheidung, darf ich dich mit reinnehmen? Willst du da in mein Leben reinsprechen? Ich glaube, das ist so powerful und es schränkt unser Ausgeben auf ein gesundes Maß zusammen. Zum Ende dieser Predigt will ich noch praktischer werden. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die seht ihr jetzt hier. Und hier haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das ist das Thema Verwalten, das ist der Zehnte, den wir geben. Ich glaube, dass es der Bruttozehnte ist. Du kannst gerne auch mit mir darüber diskutieren, aber ich glaube, dass das Wort Gottes sagt. Und dann haben wir ja noch von dem Rest quasi, können wir uns ein bisschen schauen, wie wir das aufteilen. Und ich glaube, dass es eine powervolle Mischung ist, wenn wir uns auf diese Ziele ausrichten. Das ist nicht in der Bibel mit diesen Zahlen, ja? Also nicht bitte falsch verstehen. Der Zehnte, ja. Die anderen Sachen, das ist etwas, von dem ich glaube, dass es eine gute Mischung ist. Ich glaube, die Prinzipien sind alle biblisch, aber die Zusammensetzung, die ist einfach eine Idee, die dir hilft, worauf du zuarbeiten kannst. Und ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wo du dich herausfordern lassen willst heute Morgen. Ob du sagst, ja, ich will das erste Mal den Zehnten geben. Ich will wirklich Gott testen, ob er die Schleusen des Himmels öffnet. Oder du sagst, hey, ich möchte anfangen zu säen. Ich möchte ein Segen sein für die Leute um mich herum. Oder du merkst, hey, das Konzept von Sparen in die nächste Generation, für die nächste Generation habe ich noch nie gehört. Das will ich ausprobieren. Oder vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du merkst, oh, ausgeben, das ist dein Thema. Da musst du mal drauf schauen und schauen, dass du da umstellen kannst, damit du dir die anderen Dinge ermöglichen kannst. Vielleicht musst du nach Balkonien fahren dieses Jahr in Urlaub oder nächstes Jahr, statt auf die Malediven oder so. Das kann durchaus sein. Vielleicht willst du auch einfach anfangen mit 2% säen und 2% sparen und 96% ausgeben. Weißt du? Fühl dich nicht schlecht, verurteile dich nicht, aber fang irgendwo an und setz dir ein Ziel, auf das du zuarbeiten kannst. Und ich glaube, das ist ein ziemlich powervolles Ziel. Und weißt du, egal was jetzt dein Schritt ist, wo du sagst, oh, ich möchte einen Schritt aufs Wasser gehen, vergiss eine Sache nicht. Gott liebt dich und Gottes Herz ist es, dass du ihm vertraust. Und manchmal fällt es uns so schwer zu glauben, wie gut Gott wirklich ist. Dass er wirklich ein Versorger ist, dass er wirklich ein Gott des Überflusses ist, dass er wirklich großzügig ist. Aber stell dir mal vor, ob es nicht das Risiko wert sein könnte, diesen Schritt zu gehen und Gott zu glauben und vielleicht ein Segen zu sein für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für die Menschen um dich herum. Ich glaube, es ist es wert, dieses Risiko einzugehen und ein Vermächtnis zu hinterlassen. Deswegen zum Ende mein Predigttitel. Der Verwalter, ein Erbe hinterlassen. Ich glaube, Gott ruft uns, ein Erbe zu hinterlassen. Ich glaube, er möchte, dass wir etwas vermachen, unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und ich glaube, was es braucht, ist, dass wir heute in Weisheit gute Entscheidungen über unsere Finanzen treffen. Wollen wir einmal zusammen aufstehen? Zu Gott kommen. Und ich will dich ermutigen, es praktisch werden zu lassen und dir wirklich zu überlegen, was ist dein nächster Schritt? Und wenn du dir nicht sicher bist, Hey, der Heilige Geist, der kennt dich so viel besser, als du dich selbst kennst. Wie wär's, wenn du ihn jetzt einen Moment fragst und sagst, Herr, wo darf ich den nächsten Schritt des Vertrauens geben? Forderst du mich heraus, meinen Zehnten zu geben? Forderst du mich heraus, zu säen, zu sparen oder gut Geld auszugeben? Was auch immer es ist, lass uns die Augen einmal schließen und ich will beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst durch und durch. Und ich danke dir, dass du es zu 100% gut mit uns meinst. Dass es dir nicht darum geht, dass wir weniger haben oder dass wir uns einschränken oder dass wir ein kleines Leben leben, sondern dass es dir darum geht, dass wir aufblühen. Dass nicht Finanzen uns managen, sondern wir unsere Finanzen managen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, zu uns zu sprechen. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du uns jetzt zeigst, wo wir einen Schritt des Vertrauens auf dich zugehen dürfen. Deswegen mach das zu einem Moment zwischen dir und Gott. Wir gehen in den Song rein, aber vielleicht willst du auch einfach weiter beten und Gott fragen, was ist mein nächster Schritt? Lass uns zusammen Gott anbeten.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.